Ich bete. Großer Gott, danke, dass wir jetzt von dir hören dürfen, dass du jetzt zu uns sprichst, ja, der du so viel größer und gerechter bist als wir. Ja, danke, dass du dir die Mühe machst, dich für uns verständlich zu machen. Ich bitte dich, dass du ja, uns offene Herzen schenkst und natürlich auch offene Ohren, dass wir bereit sind, überhaupt von dir angesprochen zu werden. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, ja, als dein Sprachrohr zu dienen. Amen. Amen.
Guten Morgen.
Vor ein paar Jahren, da saß ich am Abend mit zwei Freunden zusammen. Und die hatten sich unterhalten. Der erste war so ein ganz schnieker Kerl. Ist er immer noch. Gläubige Eltern, in der Gemeinde aufgewachsen, ja, braver, vorbildlich, engagiert. Der lief sogar meistens mit Krawatte rum wegen seinem Job. Er ist immer auf dem Pfad unterwegs gewesen, den man von einem guten Gemeindejungen erwartet. Der zweite hatte auch gläubige Eltern, hatte aber ein paar wilde Jahre hinter sich. Also ist zwischendurch so ein bisschen von dem Pfad abgewichen und noch viel wildere Frisuren. Man spürte, er war mittlerweile wieder in der Gemeinde und hatte wieder sich von diesem Pfad abgewendet, aber man spürte immer noch diesen Freigeist in ihm. Ja, das Abenteuerliche, seine lockere Art, die neumodische Kleidung und besonders diese abenteuerlichen Geschichten, von denen er uns jetzt eine an diesem Abend erzählte. Ja, da ist das Absurdeste passiert. Also, ich will jetzt nicht auf diese Geschichte eingehen. Aber der Brave sagte dann nach der Geschichte an diesem Abend zu dem Wilden: Manchmal beneide ich dich. Du konntest das Leben richtig auskosten. Dir ist echt schon alles passiert. Du hast richtig was erlebt. Mein Leben dagegen ist einfach irgendwie langweilig. Ich wünschte, ich hätte auch sowas erlebt wie du. Du weißt wenigstens, worauf du verzichtest. Was ist das Problem von meinem braven Freund gewesen? Er wusste nicht mehr, warum er dieses Leben als Christ führt. Er hatte den Wert, den Sinn dieses Lebens als Christ aus den Augen verloren. Er wollte an keinem Punkt aufhören, Christ zu sein. Aber er wollte auch sehen, was das Leben so für ihn bereithalten könnte. Diese spannenden Abenteuer aller der Menschen um ihn herum. Nie hatte er gezweifelt, dass Christsein wichtig ist. Aber er wusste auch nicht, warum alles andere dahinter zurücktreten muss. Warum tun wir als Christen, was wir tun? Warum gehen wir in den Gottesdienst, in die Gemeinde? Warum lesen wir ein steinaltes Buch? Warum verzichten wir auf so viele Dinge, die alle um uns herum machen? Warum lassen wir nicht den Gottesdienst für unser Hobby ausfallen? Das findet nun mal nur an dem Tag statt. Warum sind wir Christen? Wir sind Christen, damit wir mit Gott versöhnt sind. Nicht nur das, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben. Ja klar, Christsein ist wichtig. Ich will bei Gott sein. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben. Das denken wahrscheinlich die wenigsten von euch konkret so. Ich glaube, die meisten würden sogar sagen, Gott ist das Wichtigste in meinem Leben und ich will mein Leben nach ihm orientieren. Ich will mein Leben mit Jesus, für Jesus leben. Aber wenn wir so denken, warum gehen wir so leichtfertig mit Sünde um? Warum ist unser größtes Verlangen nicht, jeden Tag und unsere größte Freude, jeden Tag in der Bibel zu lesen, von Gott persönlich angesprochen zu werden? Warum ist es ständig eine Überwindung zu beten? Wieso ist uns diese Gemeinschaft mit Gott selten wirklich wichtig. Oft, weil wir nicht wissen, warum wir das eigentlich tun. Wir sind wie mein braver Freund. Ja, wir leben das Leben eines Christen. Aber oft wollen wir eigentlich lieber ein anderes. Wir haben Jesus als unseren Retter angenommen und uns vom Leben in der Sünde abgewandt. Trotzdem verharren wir in unserem alten Leben und sind nicht bereit, unser Leben ganz Gott hinzugeben. Wir trauern einer schlechten Angewohnheit mehr nach als einer täglichen Andacht. Warum halten wir an diesem Leben für Jesus fest, auch wenn wir immer wieder verzichten müssen? Warum ist Gemeinschaft mit Gott wichtig? Und wie ist Gemeinschaft möglich? Das ist das Thema des Hebräerbriefs. Und wir werden uns jetzt und hoffentlich dann in Zukunft öfter mit dem Hebräerbrief auseinandersetzen. Warum Gemeinschaft mit Gott? Und wie ist das möglich? Der Hebräerbrief wurde ursprünglich an eine Gruppe geschrieben, die ein ähnliches Problem hatten wie wir. Es handelte sich um Hebräer oder Juden, die an Jesus Christus glaubten. Das bedeutete, dass sie von ihrem gesamten Umfeld, also vom sozialen, beruflichen oder was auch immer, abgeschnitten waren. Wahrscheinlich erlitten sie Verfolgung für ihren Glauben. Ja, und zusätzlich war es total verwirrend. Der christliche Glaube baut ja auf dem Jüdischen auf, aber irgendwie löst er das Alte Testament komplett auf. Ja? Das war der einzige existierende Teil, die einzige Verbindung zu Gott, die die Juden hatten. Und klar ist es, irgendwie existierte das nicht mehr so richtig. Was war jetzt die Bedeutung davon? Warum lebten sie ein Leben für Jesus? Könnten sie nicht auch einfach ein Leben als Juden leben, Gemeinschaft mit Gott aus dem Alten Testament haben und dann dafür aber von der Welt wieder akzeptiert werden? Unser Predigttext ist heute die Einleitung in diesem Brief und er gibt uns einen Vorgeschmack auf die Aussage des Briefes. Das heißt, wir werden viele Themen, die dann im Brief immer wieder vorkommen, auch hier drin haben. Und es ist quasi eine Einleitungspredigt in den Hebräerbrief. Ich lese uns Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Gemeinschaft mit Gott. Was ist das? Warum? Und wie ist das möglich? Das sind unsere Fragen heute. Und die erste ist, was ist das? Gemeinschaft. Was bedeutet das? Ja, ich würde sagen, Gemeinschaft, Beziehung, also wir tauschen diese Begriffe manchmal so ein bisschen aus. Es bedeutet, man hat Austausch. Man redet miteinander. Es bedeutet Nähe. Man ist zumindest im selben Raum oder irgendwie zeitlich miteinander verbunden und telefoniert. Man braucht Nähe. Und man braucht Wahrnehmen. Man muss den anderen begreifen, man muss verstehen, wer der andere ist, man lernt sich kennen und so hat man Gemeinschaft, indem man den anderen versteht und indem man beieinander ist. So hat man Beziehung. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf Gott? Der Text deutet uns darauf hin. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten. Gemeint ist hier, was wir das Alte Testament nennen. Gott ist aktiv mit den Menschen am Kommunizieren. Er redet mit ihnen. Austausch. Wenn wir jetzt gerade im Alten Testament sind, lass uns kurz drüber nachdenken, was das bedeutet. Gott hat zu den Vätern geredet. Gott hat im Alten Testament zu seinem Volk geredet. Unterschätzt diese Feststellung bitte nicht. Ja? Das Alte Testament liest sich ganz schnell wie so ein Buch und Geschichten und verschiedene Sachen. Aber Gott redet in diesem Buch zu Menschen. Warum ist das verblüffend? Auch ganz einfach. Ja, wir lesen einfach den Anfang des Alten Testaments. Gott schafft den Menschen. Und der Mensch ist gut. Gott schafft sich in dem Menschen ein Gegenüber. Ja, eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott schafft den Menschen intelligent. Und der Mensch kann Gottes Herrlichkeit verstehen, Gott anbeten, Gott lieben, eine Beziehung führen. Übrigens, Gott gibt dem Menschen einen Teil seiner Aufgaben. Gott herrscht über alles. Aber jetzt gibt er dem Menschen die Erde, um darüber zu herrschen. Gott schafft sich quasi einen Arbeitskollegen. Nicht, weil Gott Hilfe braucht, sondern weil Arbeiten zusammen einfach wunderbar für eine Beziehung ist. Das ist doch cool. Gott redet hier am Anfang ganz frei mit den Menschen. Ja, wir sehen, wie er durch den Garten geht und mit Adam und Eva redet. Und das ist doch die Gemeinschaft, von der ich sprach. Ja, wenn wir die Frage stellen, was ist Gemeinschaft mit Gott, dann haben wir doch hier die Antwort gefunden. Wir haben Austausch, wir haben Nähe, wir haben Wahrnehmung. Aber das sind die ersten drei Kapitel der Bibel. Das ist ungefähr so viel. Das heißt, es bleibt immer noch das hier über. Ja? Es geschieht sofort der Sündenfall. Anstatt Gott zu lieben und in ihm seine Erfüllung zu suchen, volle Freude zu haben, möchte der Mensch selbst wie Gott sein. Er möchte sich selbst erfüllen. Er möchte ohne Gott auskommen. Er möchte die Beziehung mit Gott nicht. Da endet der Prolog. Und jetzt beginnt das Alte Testament. In den nächsten 926 Kapiteln können wir auf spektakulärste Weise lesen, wie der Mensch versucht, sich selber glücklich zu machen, ohne Gott auszukommen. Und wie er dabei kläglich scheitert. Die Beziehung ist zerstört. Es ist keine Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott möglich. Gott kann dem Menschen nicht nahe sein, weil Gott ist gut, der Mensch ist schlecht. Und hier gibt sich das Alte Testament auch extrem viel Mühe zu beschreiben, wie Gott den Menschen bestrafen muss. Wie zerstörerisch dieser Unterschied zwischen gut und schlecht ist für den Menschen. Zum Beispiel die Geschichte von der Arche Noah, wo Gott einfach mal ordentlich aufräumt. Diese Themen finden wir also immer im Alten Testament. Ja, der Mensch ist böse, Gott ist gut, aber muss den Menschen bestrafen. Und jetzt kommt das Dritte, was wir auch immer finden. Und das sehen wir in unserem Predigttext. Gott hat in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet durch die Propheten. Gott hat zu den Menschen geredet. Gott sucht die Beziehung trotzdem, auch wenn es eigentlich unmöglich sein sollte. Gott sucht sich seine Leute aus, sein Volk, dieses Israel, und diesem gibt er die Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten. Eine große Rolle dabei spielte, dass sich dieses Volk aus der Bosheit der Welt absondert. Das Volk muss besonders Gott geweiht, heilig sein. In diesem Gedanken sind die meisten religiösen Gesetze aus dem Alten Testament dann entstanden. Gott sagt also dem Menschen seinen Willen. Er gibt Gesetze und er gibt Regeln und die ermöglichen es dem Menschen, zu Gott zu kommen. Das ist komplett abgefahren. Und gegensätzlich zu dem, was unsere ersten beiden Punkte sind. Mensch böse, Gott gut und der gute Gott muss das Böse hassen. Und trotzdem sucht er diese Beziehung. Stellt euch mal irgendeinen Star vor. So war den richtig, richtig Tolles. Zum Beispiel Hugh Jackman. Kennt ihr Hugh Jackman? So ein Mann. weltberühmter Schauspieler. Der kann singen, der Mann ist stark, lustig, das ist Wolverine. Und trotzdem charmant, so ein Lächeln. Super lieber Kerl. Und dann noch das Gesicht. Hugh Jackman. Und jetzt stellt euch vor, ihr bekommt von dieser großen, strahlenden Persönlichkeit einen Brief aus dem Nichts. Hugh Jackman möchte dein Freund sein. Was für eine Ehre. Krass, oder? Warum ich? Irgendwie berühren uns solche Geschichten manchmal mehr, als der Gedanke, dass der allmächtige Schöpfergott uns schreibt. Naja, jedenfalls wollen wir jetzt Hugh Jackman kennenlernen. Wir haben diesen Brief bekommen. Und so einem Star kann man sich natürlich jetzt nicht einfach so nahen und sich einfach so mit dem treffen. Also gibt es spezielle Treffen, also so Freundes- oder Fantreffen. Ja, die haben einen geregelten Rahmen mit Reinheitsgeboten, ja, in Form von Sicherheitskontrollen. Bist du wirklich ein Fan oder bist du ein Paparazzi? Oder ja, Impfpass bitte. Es gibt eine Liturgie, ja, mit Hände schütteln, Autogramms, Foto, nächster bitte. Und am Ende gibt es einen Gottesdienst, ja, abhängen mit anderen Fans und gemeinsam Lieder aus The Greatest Showman singen. So ähnlich kann man sich die Möglichkeiten der Israeliten vorstellen, um mit Gott in Kontakt zu treten. Nicht, weil Gott ein abgehobener Star ist, sondern weil die Menschen es sonst einfach nicht würdig wären. Aber wirklich Beziehung ist es nicht. Also, der Mensch ist böse, Gott ist gut und muss den Menschen bestrafen, aber Gott sucht die Beziehung und ermöglicht den Menschen, zu ihm zu kommen. Gott redet zu den Menschen. Und dann kommt das Vierte. Die Beziehung scheitert. Die Möglichkeit der Menschen, zu Gott zu kommen, funktioniert nicht. Ganz einfach, weil der Mensch gefordert ist, Gottes Gerechtigkeit gerecht zu werden. Das ist der Punkt, der auch immer im Alten Testament auftaucht. Das Alte Testament ist unvollkommen. Der Mensch kann auch mit allen Möglichkeiten, die Gott ihm gibt, nicht zu Gott kommen. Und mit seinen eigenen Möglichkeiten erst recht nicht. Eine Beziehung mit Gott ist nicht möglich, wenn irgendetwas in dieser Beziehung vom Menschen abhängt. Das Alte Testament ist ein riesiges Liebesdrama, in dem verzweifelt versucht wird, diese Trennung zwischen Mensch und Gott zu überbrücken. Aber statt mit einer Lösung, einem Ende, endet dieses Drama in Fortsetzung folgt. Und hier knüpft unser Bibeltext an. Jetzt sind wir ungefähr auf dem Wissensstand der ersten Leser und jetzt können wir weiterlesen. Nachdem Gott in den vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jetzt hat er zu uns geredet durch den Sohn. Ich vereinfache das kurz. Das lesen wir im Neuen Testament. Wenn also das Alte Testament die Lösung zeigt, zeigt uns das Neue die Lösung. Weil Gott ist Mensch geworden. Der Sohn Jesus Christus war als Mensch auf dieser Erde und es war möglich, einfach so mit ihm Gemeinschaft zu haben. Alles, worum das Alte Testament ging, war auf einmal ist Jesus einfach ein Mensch und man kann ihn treffen. Ohne irgendwas. Der Hebräerbrief behandelt ganz oft die wichtigsten Aspekte von diesem Gottesdienst des Alten Testaments. Also der Möglichkeit von Beziehung mit Gott von damals. Er schaut sich diese Aspekte an und fragt, was war die Absicht? Warum hat es nicht funktioniert? Und warum macht Jesus genau dasselbe, nur einfach viel besser? Er zeigt uns, dass das Alte Testament immer mit einem Blick auf Jesus existiert hat und erst in ihm seinen vollen Sinn entfaltet. Das Alte Testament ist quasi ein langer, detaillierter Aufsatz mit der Aussage, darum Jesus. Genau wie wir es in diesem Vers hier lesen. Früher hat Gott zu den verschiedenen Leuten durch verschiedene auf verschiedene Weise geredet. Und jetzt kommt er ganz persönlich und direkt in Person zu den Menschen. Statt einer Einladung zum Fantreffen kommt Hugh Jackman ganz einfach mit seinem Fahrrad zum Kaffeetrinken bei dir vorbei. Also Gemeinschaft mit Gott bedeutet, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Denn nur so ist Gemeinschaft mit Gott möglich. Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wie es möglich ist, sollten wir zuerst klären, warum. Warum Gemeinschaft mit Gott? Warum wollen wir das überhaupt? Und wir könnten jetzt nochmal darauf eingehen, dass wir für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen wurden und dass wir nur so glücklich werden können. Abgesehen davon, ohne Gemeinschaft mit Gott überleben wir ja nicht, haben wir auch festgestellt. Und die Alternative zur Gemeinschaft mit Gott ist schließlich die Hölle, der ewige Tod. Und das ist auch ein Weg, eine Mahnung, die der Hebräerbrief oft ausspricht. Aber wir wollen auf sein erstes Argument, das erste Argument des Hebräerbriefs, eingehen. Und das ist hauptsächlich dieser eine argumentative Weg. Warum Gemeinschaft mit Gott? Weil Jesus ist einfach unfassbar cool. In diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er die Welten geschaffen. Jesus ist total krass. Solchen Aussagen fällt es mir irgendwie immer schwer, die in ihrer vollen Fülle zu greifen. Durch ihn hat er die Welten geschaffen. Jesus ist zuallererst einfach mal die wichtigste Person, die es gibt. Ohne ihn würde hier gar nichts laufen. Christus ist vollkommen Gott, mit allen Ansprüchen, die dazugehören. Vollkommen mächtig, vollkommen gerecht, vollkommen Herrscher. Und vollkommen herrlich. Was bedeutet herrlich? Das ist auch so ein Wort. Ja, wenn wir noch einmal über so einen Schauspieler nachdenken, ja, wenn Hugh Jackman jetzt an einer Produktion von einem Film beteiligt ist, dann ist immer in diesem Film auch seine Persönlichkeit zu finden. Was findet er schön? Was findet er traurig? Was für Werte sind ihm wichtig? Wir sehen den Künstler in der Kunst. Durch Jesus wurde diese Welt geschaffen. Diese Welt, die am Anfang vollkommen gut war und selbst jetzt, wo sie nicht mehr gut ist, immer noch voller Schönheit ist. Sie ist durch ihn entstanden. Wir haben alle sehr klare Vorstellungen von dem, was schön und gut und lecker und angenehm ist. Das wissen wir alle sehr gut. Und jetzt versucht euch diesen genialen Charakter vorzustellen, dieser irre Verstand, dem all diese Dinge entsprungen sind. Unvorstellbar. Aber das ist Herrlichkeit. Sie übersteigt vollkommen unseren Verstand. Wir können sie nur erahnen, wenn wir die Kunst des Künstlers sehen. Aber wir können diesen Charakter kennenlernen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns zu begegnen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Ja? Wenn wir Jesus kennenlernen, lernen wir auch Gott kennen. Jesus verkörpert alles, was Gott ist. Jesus ist Gott. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Die Mensch-Gott-Beziehung ist extrem schwierig. Ja, der Mensch kann nicht zu Gott kommen, aber jetzt kommt Gott zu den Menschen. Gott und Mensch können sich nahe sein. Trotzdem Gott und Mensch können sich nicht nahe sein. Aber trotzdem wird dieser Gott Mensch und lebt unter den Menschen. Und das ist längst nicht alles. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er alles, was wir gerade über Gott gelernt haben, aufgegeben hat. Um eine Sache zu machen. Gemeinschaft mit den Menschen. Dass er die Vergebung der Sünden durch sich selbst vollbracht hat, bedeutet aber noch so viel mehr. Das zweite Kapitel des Hebräerbriefs beschreibt uns diesen Vorgang ausführlich. Ja? Hebräer 2, Abvers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus hat sich den Menschen vollkommen gleich gemacht. Jesus begab sich in die tiefste Trennung von Gott, als er am Kreuz zur Sünde wurde, um uns zu verstehen, nahe zu sein. Damit er jedem Menschen in jeder Sünde, in jeder Art von Leid helfen kann, nahm er alle Sünde und das größte Leid auf sich. Jesus dreht den Spieß um. Anstatt so, dass wir so werden, wie er ist, damit Gemeinschaft möglich ist, wird er wie wir. Er wird, was er hasst, um uns seine Liebe zu zeigen. Gott müsste sein wie ein Richter. Das hast du falsch gemacht, das ist deine Strafe. Zwischen richtig und falsch existiert keine Grauzone. Wenn du in Mathe für 1 plus 1 3 ausrechnest, ist es einfach falsch. Das ist dann so. Durchgefallen. Und wenn du nicht nach Gottes Willen lebst, dann bist du durchgefallen. Das ist dann einfach so. Und die Belohnung ist der Tod. Egal wie gut auch unsere Gründe sind, ja, wir sind gut darin. Ich bin nicht wirklich schuld. Ja, ich habe mich nicht richtig verhalten, aber so richtig hatte ich auch keine Wahl. Ja, meine Umstände und ich bin ja auch, ne, und wer ist denn schon perfekt? Ich habe das schon oft gehört, wenn man sich mit Menschen unterhält, dass man Sachen hört wie, ja, jeder hat irgendwie so eine gewisse Moral in sich und da muss jeder sein Bestes tun, aber das ist dann auch gut. Das könnt ihr gerne machen. Ja, jeder kann gerne sein Bestes geben. Frau Lehrerin, ich habe bei 1 und 1 zwar 3 raus, aber ich habe den Rechenweg aufgeschrieben. Falsch ist es trotzdem. So steht jeder Mensch vor Gott. Entweder gut oder böse. Diesen Test bestehen wir aber nur, wenn wir 100% erreichen. Also gar nicht. Und jetzt nennt der Hebräerbrief Jesus den Hohepriester. Den vollkommenen Hohepriester. Ein Hohepriester ist quasi ein religiöser Anwalt. Ja, er tritt für seinen Schützling vor den Richter und vermittelt. Im Alten Testament hat Gott diese Aufgabe eingesetzt. Und die Aufgabe vom Hohepriester war es, das Opfer darzubringen und Fürbitte zu halten. Er bietet Gott das Leben des Tieres als Zahlung für die Strafe. Der Hebräerbrief wirft jetzt aber folgende Fragen auf. Wer tritt denn für den Hohepriester ein? Der ist doch selber ein Sünder. Und was bringt eigentlich das Opfer von Tieren? Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jesus ist der einzig wahre Hohepriester. Er hatte schwerstes Leiden, unglaubliche Versuchungen und heftige Kämpfe durchgestanden. Ja, er ist uns in unserem Abmühen hier gleich geworden, aber ohne Sünde. Das bedeutet, jetzt ist es so, wenn wir ins Gericht kommen, begegnen wir zuerst unserem Hohepriester. Und jetzt statt eiskalt, falsch und richtig abzuarbeiten, wie es richtig wäre, schaut Jesus uns an und versteht. Er versteht deine Sünde. Er weiß, was dich dazu gebracht hat. Und selbst wenn es einfach nur ist, dass du nicht anders kannst, weil du schlecht bist, er weiß es, versteht es und liebt dich trotzdem. Und dann geht er zum Richter und sagt, ich bezahle für seine Schuld. Warum Gemeinschaft mit Jesus? Jesus ist die großartigste Person, die es gibt. Er hat bewiesen, was er bereit ist zu tun. Nee, er hat bewiesen, dass er bereit ist, alles für dich zu tun. Er hat bewiesen, dass seine Liebe und Treue keine Grenzen kennt. Er versteht dich. Dein Leiden, deine Kämpfen, deine Freuden. Er ist deine einzige Hoffnung. Jetzt haben wir die dritte Frage auch schon zum Teil beantwortet. Wie ist Gemeinschaft mit Gott möglich? Jesus hat mit seinem gerechten Leben für uns bezahlt. Allein durch das, was Jesus getan hat, ist diese Beziehung möglich. Das Problem der Sünde ist überwunden. Gott und Mensch können sich durch Jesus nahe sein. Aber Jesus ist ja jetzt nicht hier. Ja, das war ja vor 2000 Jahren, dass er Mensch war. Stimmt. Aber warum sollte das ein Problem sein? Hier kommt nämlich jetzt der letzte und entscheidende Satz unseres Predigttextes. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus ist nicht am Kreuz und tot geblieben, das hätte niemandem was genützt, weil das Ziel war ja Gemeinschaft mit Gott und nicht Gemeinschaft mit Sünde. Davon haben wir hier genug. Stattdessen überwindet er den Tod in der Auferstehung und setzt sich zur Rechten der Majestät. Jesus lebt, auch 2000 Jahre später. Und jetzt ist er allmächtig und allgegenwärtig. Er sitzt zur Rechten der Majestät. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Und jetzt kommt seine Aufgabe als Hohepriester vollkommen zum Tragen. Ja? In Johannes 17 betet Jesus das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Hier können wir sehen, was das Hohepriestertum für Jesus bedeutet, wie er es ausführt. Johannes 17, Vers 21 betet Jesus dann, wie du, Vater, in mir bist, und ich in dir, so sollen sie auch in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen, aber du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. So sollen auch sie in uns sein. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Eins sein. Das ist ziemlich nah. Ich glaube, es gibt keine Beziehung, die enger sein könnte. Ja, wir haben gesungen, vor Gottes Thron tritt Jesus Christ für uns ein. Aber eigentlich sitzt er mit auf dem Thron und tritt da für uns ein. Und durch die Einheit zu uns haben wir Einheit mit dem Vater. Wie ist jetzt Gemeinschaft also möglich? Jesus hat es möglich gemacht, vom ersten bis zum letzten Schritt. Er hat die Distanz zwischen Gott und Mensch überwunden, indem er zu uns kam, hier für uns starb und jetzt vor Gott für uns eintritt, damit wir zu Gott kommen können. Jetzt fehlt nur noch ein Schritt. Glaub an ihn. Vertrau dich ihm an. Bekenne deine Schuld und deine vollkommene Abhängigkeit von ihm und seiner Gnade. Erinnert ihr euch an den Lernvers vom letzten Monat? Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. War nicht im letzten Monat? Wieso steht das dann da? Ist trotzdem ein schöner Vers. Hebräer 4, Vers 16. Hä? Okay. Wie können wir nicht einfach voller Freude vor diesem Thron stürzen, um diese Gnade zu empfangen? In dieser Einheit und Beziehung zu leben, das ist das Schönste, was uns passieren kann. Darum leben wir das Leben als Christen. Wir müssen uns nicht, wie mein Freund damals, fragen, was wir verpassen. Wir dürfen stattdessen Jesus besser kennenlernen. Er hat uns dieses ausführliche, lange und unglaubliche Buch von sich gegeben. Und der Hebräerbrief zeigt uns, wir können Jesus auch oder besonders im Alten Testament kennenlernen. Aber zusätzlich werden wir ja heute, haben wir sogar seine direkten und persönlichen Worte. Er spricht zu uns. Darum quälen wir uns manchmal durch die Bibel, auch wenn es lang und langweilig sein kann. Weil wir wissen, dass es wahr ist. Er spricht zu uns. Und wir dürfen antworten. Wir dürfen mit Gott reden. Jesus fordert von seinen Jüngern, dass sie beten und bitten. Wir haben die Möglichkeit, den allmächtigen Gott, der bewiesen hat, dass er uns unvorstellbar liebt, den ganzen Tag voll zu quatschen. Und er verspricht sogar ausdrücklich, dass er zuhört und darauf eingeht. Warum beten wir so wenig? Und dann ist da noch das normale Leben. Das Schönste in einer Beziehung ist eigentlich, wenn man etwas für den anderen tun kann. Wenn ich meiner Frau etwas Gutes tun will, dann muss ich erst ganz genau überlegen, was ihr gefallen könnte. Aber dadurch lerne ich sie auf eine andere Weise kennen. Ich verinnerliche das, was ich über sie weiß. Wir können Gott nicht helfen oder ihm Gutes tun. Aber wir können ihm unsere Leben weihen, um ihn zu ehren. Wir haben die Möglichkeit, diese wunderbare Beziehung zu vertiefen. Darum verzichten wir auf die Ausschweifung dieser Welt. Darum nehmen wir in Kauf, Außenseiter zu sein. Darum stehen wir zu der Wahrheit, auch wenn es für uns einen Nachteil bedeutet. Darum sind wir in einer Gemeinde. Immer wenn wir Gottes Willen tun, haben wir die Möglichkeit, ihn besser kennenzulernen. Aber die Gemeinde ist das beste Beispiel. Ja? In Johannes 17 haben wir gelesen, sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ja? Ich in ihnen, du in mir. Unsere Beziehung zu der Gemeinde ist direkt verknüpft zu unserer Beziehung zu Gott. Warum sind unsere Geschwister uns dann häufig so egal? Ich fordere von uns ein Verlangen, einen Willen, Taten und einen Glauben, den wir nicht aufbringen können. Es ist einfach nicht da. Ich weiß, dass die Sehnsucht nach dieser Beziehung nicht einfach so in uns brennt. Scheitert diese Beziehung jetzt doch? Nein. Nachdem Jesus bereits alles auf sich genommen hat, um Gemeinschaft mit uns zu ermöglichen, glaubt ihr, er lässt sich von unserem selbstsüchtigen Willen und unserem begrenzten Verstand aufhalten? Nein. Angefangen mit dem Glauben. Jesus ist der Einzige, der uns helfen kann. Der Hebräerbrief endet und diese Predigt auch mit folgenden Worten. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Er wirkt in euch das, was vor ihm wohlgefällig ist. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.